Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 225. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher Nils Holgersen vor. Das heißt, ich werde mir wieder einen abkrampfen, die Frakturschrift in Realtime zu entziffern und daraus sinnvolle Worte zu schnitzen. Aber vorher erzähle ich euch wie immer noch ein bisschen was Langweiliges oder vielleicht auch was Spannendes, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht. Und heute gibt es tatsächlich zwei Themen, die mir zumindest ganz gut gefallen und vielleicht gefallen sie dem einen oder anderen auch. Das eine Thema ist Programmierung. Ich habe nämlich am Samstag das erste Mal seit über 2 Jahren wieder programmiert. Das erzähle ich aber als zweites. Denn das erste Thema wird sein, meine Ausflüge mit meinen Kindern und dann auch mit meiner Frau zum Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Also am Samstag früh um 7 hat meine Frau das Haus verlassen und ist mit einer Freundin, die wir beim Geburtsvorbereitungskurs unserer zweiten Tochter kennengelernt haben, nach Sylt gefahren. Denn eine weitere Teilnehmerin dieses Kurses, die also dann auch alle Kinder in Loves Alter haben, die ist gerade nach Sylt gezogen, so gerade ist gut vom halben Jahr oder so. Und die wollten sie mal besuchen und gucken, wie es da so ist. Und erstmal ohne Kinder, ist klar, um zu checken, was da so geht. Und klar, sollen sie ruhig mal machen. Haben sie sich irgendwie morgens früh um 8:30 in Hamburg in Zug gesetzt, sind nach Sylt getuckert. Ich musste irgendwie an meine Fahrt nach Sylt denken. Ich war vor 2 Jahren mit Arbeitskollegen, habe ich gerade bei Xing angefangen und hatte einen Offsite mit allen Produktmanagern auf Sylt und das war total klasse. Das war das beste Offsite eigentlich, das ich je gemacht habe. Ja, nicht nur, weil die Location super war, es war ein ganz tolles Hotel, sondern auch teammäßig. Ich fühlte mich halt ja schon nach 1,5 Monaten super gut aufgenommen. Als auch inhaltlich haben wir da echt viel auf die Beine gestellt. Naja, also ich habe gute Erinnerungen an Sylt, auch im Winter. Das war auch im Februar, genau. Und da habe ich in der Nordsee gebadet bei Minusgraden. Müsste eigentlich auch in irgendeinem Einschlafen-Podcast erwähnt worden sein, diese Fahrt. Na, zumindest war der Plan, dass meine Frau erst dann spät nachts wiederkommt. Die wollten abends um 9 in den Zug steigen. Und nach Hause kommen, also hatte ich den ganzen Tag Zeit. Und dann habe ich nach dem Frühstück mich kurz an den Rechner gesetzt und so gecheckt, was so los ist. Und manchmal mache ich dieses Facebook auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Netzwerk, wo man irgendwie Nachrichten austauschen kann. Und eine Ex-Arbeitskollegin von mir, auch von Xing, heute ist irgendwie Xing-Abend. Nee, stimmt gar nicht. Aber die lief. Die bei Xing arbeitet, die hat ein Foto von sich und einem blau-grünen Monster auf Facebook gepostet und dazu geschrieben, die Pixar-Ausstellung ist klasse. Und ich hatte davon auch schon gehört, dass es in Hamburg eine Ausstellung im Museum für Kunst und Gewerbe gibt über Pixar. Diese Firma, die Steve Jobs irgendwie auch mitgehört hat, glaube ich, die Zeichentrickfilme macht, beziehungsweise Animationsfilme, Computeranimation. Und die haben Toy Story gemacht, das war, glaube ich, der erste, und dann Findet Nemo und ganz viele dieser Filme. Zuletzt Merida, dieser Film von einem schottischen Mädchen, das irgendwie aus Versehen ihre Mutter in einen Bären verwandelt. Das finde ich ziemlich cool. Ja, also lauter so Filme. Oben zum Beispiel auch. Ja, und beim Produzieren dieser Filme fallen irgendwie ganz viele Sachen an, die man hinterher nicht mehr braucht. Und vor ein paar Jahren hat halt jemand angefangen, diese Sachen einzusammeln und eine Ausstellung draus zu machen. Und das sind halt lauter so Storyboards und Farbtests und lauter so Druckguss-Harz-Geschichten. Also so graue Plastikfiguren. Ein paar Sachen auch aus dem 3D-Drucker. Und ganz viele Sachen, die man sich so angucken kann. Und total schick. Also ich gucke mir sowas immer total gerne an. Was ich mir aber fast noch lieber angucke, ist die Leute, die sich das angucken. Und in diesem Fall zum Beispiel meine beiden Töchter. Und es gab so Situationen, wo meine kleine Tochter vor einer ganz breiten vor einem ganz breiten Bild stand, wo halt so fünf Streifen aus dem Storyboard von, was ist das noch? Oben, glaube ich. Genau. Aus dem Film. Das ist dieser Film, wo ein Haus mit Luftballons in die Luft fliegt. Up heißt er auf Englisch. Und ja, den haben wir auch im Kino gesehen, den Film. Nee, haben wir gar nicht im Kino gesehen, haben wir zu Hause gesehen. Und ja, also da stand sie halt irgendwie davor und hat sich irgendwie jedes einzelne Bild dieser Storyboards angeguckt und ist halt diese 3-4 Meter, die das Ding breit war, immer nach links und rechts gelaufen und hat jedes Bild einzeln untersucht. Und das sah so toll aus, wie sie drin versunken ist, sich dieses Bild zu untersuchen. Das war echt schick. Ja, es gab aber noch zwei ganz besonders tolle Installationen in dieser Ausstellung. Und zwar einmal das Zoetrop, hieß es, glaube ich. Das ist eine große, runde Scheibe. So Durchmesser 3 Meter, die in einem Glaskasten ist. Und dieser Glaskasten ist in einer abgedunkelten Ecke. Und auf dieser runden Scheibe, die sich dreht, befinden sich in regelmäßigen Abständen lauter Figuren. Immer so konzentrisch, in konzentrischen Kreisen angeordnet. Ja, und wenn sich das dreht, wenn sich das ganz schnell dreht, dann verschwimmen diese Figuren so. Und wenn man dann noch Stroboskoplicht anmacht, dann sieht man die Figuren halt immer nur an einer bestimmten Stelle. Ja, also stellt euch eine große Scheibe vor mit 3 Meter Durchmesser und außenrum stehen halt im Abstand von, was weiß ich, 25 Zentimetern lauter Figuren. Das waren alles Figuren aus Toy Story und immer eine Figur weiter ist halt die Position leicht verändert und dadurch, dass sie sich halt sehr schnell dreht und dann Stroboskoplicht an ist, sieht es tatsächlich aus, als ob die sich bewegen. Also sieht aus wie ein Film. So ein bisschen der Daumenkino-Effekt. Ne? Wenn man ein Daumenkino macht und die Seiten durch die über den Daumen rutschen lässt, dann bewegen sich die ja auch scheinbar. Scheinbar, nicht anscheinend, sondern scheinbar. Und so funktioniert dieses Ding auch und das ist total schick, weil das halt so groß ist und in diesem dunklen Raum und dann in dem Moment, wo das Licht ausgeht und das Stroboskop an, fängt dann auch so eine komische Musik an zu spielen und das ist ein super toller Effekt. Und da kann ich euch auch empfehlen, also wenn ihr hingeht zu dieser Ausstellung, die noch bis Ende April oder so in Hamburg ist, im Museum für Kunst und Gewerbe, das ist direkt am Hauptbahnhof, dann guckt euch auch die Gesichter der Leute an, die da reinkommen. Weil das ist ganz toll. Ich habe halt selber gestaunt, wie toll das aussieht. Und ich mag das einfach, mir Leute anzugucken, die von denen ich weiß, gleich sind sie übrigens erstaunt. Oder gleich freuen sie sich. Und ja, das ist einfach schön. Also sehr, sehr toll. Das zweite Exponat oder eine zweite Installation, die ich dringend empfehle, ist dann im zweiten Stock. Da ist auch wieder ein dunkler Raum, wo ein Kino installiert ist, mit nur 3 Sitzreihen, das aber sehr breit ist. Und da läuft ein Film in Schleife, irgendwie so 11 Minuten lang. So gar nicht so aufwendiger Film, ne? Relativ einfach animiert. So Bilder, die hin und her geschoben werden, so ungefähr. Mit rein- und rauszoomen und so leicht perspektivisch. Mit super gutem Sound. Aber der Knaller ist, dass dieser Film in 5000 mal 1080 Pixeln produziert ist. Also sehr, sehr hohe Auflösung und sehr, sehr breite Auflösung. Die haben 3 Beamer genommen, hochauflösende Beamer. Also in der vertikalen 1080 Pixel. Ja, Full HD ist es dann, ne? Ja, kommt hin. Und genau, wahrscheinlich ist es einfach 1080p, die Auflösung. Und die 3 haben sie halt nebeneinander angeordnet und das Bild halt so nebeneinander projiziert. Ich weiß nicht, ob sie es leicht überlappend gemacht haben oder direkt anstoßend. Warte mal, bei 5000, was ist denn der 1920 ist, glaube ich, ne? Bei 1080p. Und dann, ja, naja, vielleicht haben sie es leicht überlappend oder vielleicht haben sie einen schwarzen Rand mit reingerendert, keine Ahnung. Zumindest sah man den Stoß nicht wirklich gut. Also man konnte ja ahnen, wo er ist und man sah das so ein bisschen irgendwie, aber ich habe es gar nicht geschafft, mich darauf zu konzentrieren, wo denn jetzt dieser Stoß ist, weil mich das so fasziniert hat, das war ein Bild, das war so, weiß nicht, 15 Meter breit oder so, 2 Meter hoch und einfach sehr, sehr breit. Und das war total geil. Man kam auch gar nicht so weit weg von diesem Bild. Also das war halt so breit wie eine Kinoleinwand ungefähr. Aber der Raum war halt nicht so tief wie ein Kino, sondern man konnte halt maximal in der dritten Reihe von vorne sitzen. Das heißt, man musste halt unbedingt, wenn man irgendwie links und rechts alles sehen wollte, den Kopf hin und her bewegen. Also man konnte einfach gar nicht alles sehen. Also es war, das hat einen schon ganz schön reingezogen. Das war echt, das war ziemlich, ziemlich klasse. Ne, ein guter, fetter Sound dazu. Da gab es ein paar Momente, wo es dann auch laut wurde. Und dann gab es halt verschiedene Bilder aus Pixar-Filmen. Dann gab es aus Findet Nemo gab es so eine Szene unten im Meer, wo dann dieser Anglerfisch dann auf einmal hinter denen ist. Und da habe ich mich sogar erschrocken. Ja, weil ich dann auch ganz vorne gesessen habe natürlich. Also natürlich nicht in der ersten Reihe auf den Sitzplätzen, weil dafür bin ich einfach zu groß. Ich bin ja fast 2 Meter groß. Wenn ich mich ganz vorne hinsetze, dann können die anderen Leute immer nichts sehen. Sondern ich habe mich dann halt vor die erste Sitzreihe auf den Teppich gesetzt. Und wow, das war echt toll. Richtig, richtig gut. Also Leute, geht dahin. Ich habe jetzt, nachdem ich diese Ausstellung auf Twitter und Facebook gelobt habe, gehört, dass die vorher in Bonn war. Und wahrscheinlich zieht sie auch nochmal weiter. Vielleicht kommt sie auch nochmal nach Berlin. Ich weiß es nicht. Wenn ihr eine Chance habt, da reinzugehen, dann macht das. Ist auch relativ kostengünstig. Das Museum kostet 10 Euro für Erwachsene und ist kostenlos für alle unter 18. Also Kinder und Jugendliche sind frei. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Sollte man mal gesehen haben. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg hat auch noch mehr zu bieten. Also da gibt es so wechselnde Ausstellungen und auch Dauerausstellungen von unterschiedlichen Sachen. Also Antikes und irgendwie was über Buddhismus und eine Japan-Ausstellung und im Moment gibt es wieder so eine Ausstellung, die heißt Christentum im Mittelalter, wo so alte Jesusfiguren und sowas alles ausgestellt werden. Da sind wir auch durchgegangen, auch moderne Sachen, so Pop-Art und sowas. Gibt's da alles. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, waren 2 Räume mit Musikinstrumenten, Ausstellung von alten Musikinstrumenten. Da standen so alte Cembalos und Flügel und also sehr viele Tasteninstrumente, aber auch Streichinstrumente, Geigen. Und da hatten sie ganz komische Geigen da, die gar keinen Klangkörper hatten, sondern statt des Klangkörpers der Geige, also dieses, die Geige besteht ja aus einem Hals, wo oben dann die Wirbel dran sind, um die Saiten zu spannen und dann unten eine Brücke und halt dieser Körper, ne, dieser geschwungene Körper. Der Körper macht halt den Klang. Ne, wenn der nicht da ist, dann klingt sie nackt. Also man hört die Saite trotzdem, aber sie hat halt keinen vollen Klang, sondern klingt halt so ganz, ganz dünn, still. Solche Geigen gab es ja übrigens auch. Die hieß sogar, glaube ich, stille Geige. Oder stumme Geige? Ich weiß nicht mehr. Naja, aber statt des Klangkörpers kann man eben auch die Vibration, die da entsteht, anders zur Geltung bringen. Und da haben irgendwelche findigen Leute vor ein paar hundert Jahren mal so Trichter dran gebaut, wie bei einer Tuba oder wie bei einer Posaune. Und das sieht nicht nur extrem albern aus, sondern es klingt auch ein bisschen albern. Die haben dann so Kopfhörer da gehabt und kleine Filme, wo halt gezeigt wird, wie das Instrument gespielt wird. Und das ist ja, das ist lustig. Also da hatten sie auch unterschiedliche Modelle da und macht einfach Spaß, sich da hinzusetzen und sich anzuhören, wie diese komischen Instrumente klingen. Ja, und beim Rausgehen hat meine Große, Mareile, hat sich noch ein Programm mitgenommen von dem Museum und dann hat sie es in der S-Bahn auf dem Rückweg, ja, wir waren gar nicht auf dem Rückweg, nee, wir sind natürlich nach dem Museum erstmal noch Burger essen gegangen bei Jim Block gegenüber vom Hauptbahnhof, fanden meine Kinder lecker, aber die Überraschung in den Kindertüten war nicht so toll. Bei McDonald's gibt es ja immer so ein Plastikspielzeug, das ich immer total doof finde, weil es total schnell kaputt geht, aber die Kinder finden es super und darum geht's ja. Und diesmal habe ich mich durchgesetzt und gesagt, ich hätte lieber einen leckeren Burger. Und dann sind wir zu Jim Block gegangen, wo es halt tatsächlich die leckereren Burger gibt. Und auch Kindertüten mit Überraschungen. Ich wusste aber natürlich nicht, was da für eine Überraschung drin ist, weil ich diese Kindertüte noch nicht gegessen hatte. Und dann gab es ein Lineal. Ich dachte, na super, damit kann man wenigstens was anfangen. Die Kinder dachten, ein Lineal. Tja, so ist es. Aber genau, und danach sind wir noch kurz auf den Dom, weil wir unbedingt noch einmal Wilde Maus fahren mussten. Das war so ein bisschen übermütig vielleicht, weil nachdem wir die Karte gekauft haben drin, in diesem Gang, wo man dann zum Einsteigen hingehen musste, war nochmal ein großes Schild. Das hing wahrscheinlich auch vorne, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Und aber auf dem Schild, nachdem wir die Karten gekauft hatten, dann drin waren, stand Kinder ab unter 8 Jahren dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen oder unter 9 oder so. Und Kinder unter 6 dürfen gar nicht mitfahren. Lovis ist ja noch nicht wirklich 6. Die wird im Mai 5. Aber dann dachten wir, naja, groß genug für eine 6-Jährige ist sie auf jeden Fall. Und ich habe mich dann neben sie gesetzt und sie festgehalten. Sie fand das ganz schön aufregend. Ja, sehr aufregend fand sie das. Kommt dann vielleicht in der nächsten Klugschieders-Episode nochmal der genauere Bericht. Wir haben auch versucht, noch eine Klugschieders-Episode aufzunehmen am Samstagabend. Aber wir waren alle so K.O. Das haben wir dann nach einem Begriff wieder abgebrochen. Das war zu anstrengend. Ja, haben wir lieber noch einen Kinoabend gemacht und uns einen Film angemacht und dann habe ich die Kinder ins Bett gesteckt. Ja. Bevor ich erzähle, was ich dann gemacht habe, als ich die Kinder ins Bett gesteckt habe, kommt jetzt allerdings noch der Sonntag. Da waren wir nämlich nochmal im Museum für Kunst und Gewerbe mit meiner Frau und den Kindern. Nicht, weil meine Frau die Pixar-Ausstellung nochmal sehen sollte. Ja, das sollte sie auch. Das war auch, fand sie auch toll. Und die Kinder fanden es übrigens nochmal toll. Also man kann auch getrost 2 Tage da reingehen. Sondern in diesem Programm, das ich gerade erwähnte, hat Mareile festgestellt, dass für den Sonntag eine Lesung von Kirsten Boie oder Boie, ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, B-O-I-E, wird sie geschrieben. Ich glaube Boie. Die war da angesetzt. Und das ist die Autorin der Bücher vom Ritter Tränk. Und die lieben, also meine Kinder lieben diese Bücher und die gibt es auch als CD, gibt es auch Filme dazu. ZDF hat da Zeichentrickserie draus gemacht. Das sind sehr schöne Bücher. Ne? Ritter Tränk ist ein kleiner ehemals Bauernjunge, der sich aus seinem Bauerndorf irgendwie verzieht, weil der Ritter, dem die Bauern dort gehören als Leibeigene, der ist ganz böse, der Ritter Werthold, und er flieht also und will dann Ritter werden, damit er seine Familie befreien kann. Der kleine Ritter Tränk. Und er lebt halt ganz viele Abenteuer. Und ich lese das den Kindern sogar gerade vor. Ich lese ja meinen Kindern abends auch was vor, nicht nur euch, sondern auch meinen Kindern. Und da darf ich dann auch geschütztes Material vorlesen. Seinen eigenen Kindern darf man das ja schon. Da lese ich Ritter Tränk. Und wir sind jetzt gerade beim zweiten Buch, Ritter Tränk und der große Gefährliche. Und mir gefallen die auch, die Bücher, weil die sehr schön geschrieben sind. Die sind so ganz lustig geschrieben. Der Erzähler macht ständig so Anmerkungen, wie es denn jetzt heute ist oder dass man das ja sowieso wahrscheinlich schon erwartet, was da kommt. Und wenn es mal ganz spannend ist, dann sagt der Erzähler auch immer, ja, aber ihr braucht euch jetzt nicht zu fürchten, weil, wie ihr wisst, passieren immer dann, wenn es gerade am gefährlichsten ist, die tollsten Zufälle und alles wird gut und so. Das gefällt mir sehr gut. Außerdem wird einem immer auch ein bisschen was übers Mittelalter erklärt. Also es hat auch immer so ein bisschen was Unterrichtendes, würde ich jetzt nicht sagen, sondern so, ja, Infotainment ist das neumodische Wort dafür. Man kann halt ein bisschen was darüber lernen, wie es früher im Mittelalter wohl war. Und dann haben wir gedacht, wenn da diese Autorin, deren Bücher uns so gut gefallen, was vorliest und es ist nochmal da und uns hat das Museum und die Ausstellung sowieso so gut gefallen, hey, fahren wir doch nochmal in die Stadt und gucken uns das an. Ich habe ja eine Profi-Card, eine HVV-Profi-Card. Das ist so eine Karte, die kann man über die Firma, wenn man in einer Firma arbeitet, die da mitmacht bei der HVV-Profi-Card, dann kann man die kaufen. Das ist eine etwas günstigere Monatskarte oder Jahreskarte eigentlich für den Hamburger Verkehrsverbund, also öffentliche Verkehrsmittel. Und am Wochenende kann ich mit dieser Karte auch meine Familie mitnehmen. Kostenlos. Also nicht ohne weitere Kosten. Kostenlos ist ja nicht. Kostet immer noch so irgendwie 80, 90 Euro im Monat. Ich brauche ja eine Karte für den Gesamtbereich Hamburg, weil ich so weit draußen wohne. Aber ja, genau, am Wochenende können wir dann einfach damit fahren. Die Kinder finden das natürlich toll, dann mal mit dem Zug zu fahren, mit dem ich immer zur Arbeit fahre. Das ist so ein doppelstöckiger Zug. Metronom heißt der. Und das ist natürlich ganz schick, wenn man dann oben sitzen kann oder unten sitzen kann und da rumlaufen kann. Ja, dann sind wir halt nochmal hingefahren am Sonntag und haben uns die Lesung angeguckt. Und das hat sie auch total gut gemacht. Irgendwie erst ein bisschen was erklärt, wer sie denn ist und was das für Bücher sind. Und dann hat sie ein bisschen was vorgelesen. Und dann hat sie sogar noch einen Quiz gemacht, wo also eine Jungsmannschaft gegen eine Mädchenmannschaft angetreten ist. Und sie hat halt ein paar Wissensfragen gestellt über das Mittelalter. Und es sollten sich halt Kinder melden, die sich für Experten hielten, was das Mittelalter angeht. Interessanterweise hat Lovis sich gemeldet. Ich weiß nicht genau, warum sie glaubt, dass sie Mittelalter-Expertin ist. Wahrscheinlich, weil wir so viel Ritter Tränk lesen. Sie wusste aber tatsächlich dann einige der Antworten. Tja, hat meine Tochter bei einem Quiz mitgemacht. Ne? Die Jungs und Mädchen haben beide gleich viele Punkte bekommen und jetzt kriegen wir demnächst ein Päckchen mit einem kleinen Geschenk, einem Preis. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, der Frau Boi noch einen Brief zu schreiben und ihr zu übergeben. Es gab natürlich hinterher noch eine kurze Signierstunde. Ganz viele Kinder hatten Bücher dabei zum Signieren. Wir auch. Aber ich dachte mir, wenn ich die schon treffe und vielleicht ein paar Worte mit ihr wechsle, dann kann ich sie vielleicht fragen, ob sie noch alte Bücher hat, wo sie selber noch die Audioverwertungsrechte dafür hat. Und dann könnte ich sie fragen, ob ich das nicht vorlesen darf. Aber ich dachte, das ist vielleicht ein zu kompliziertes Thema, um das mal eben schnell in einer Signierstunde anzusprechen. Also habe ich ihr einen Brief geschrieben und ihr den gegeben und gefragt, ob sie nicht noch alte Kinderbücher hat, die ich hier im Einschlafen-Podcast vorlesen darf. Und mal, jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mir antwortet. Ich hatte ihr das dann kurz irgendwie erklärt, worum es geht. Ich habe ihr einen Brief gegeben, sie war so ein bisschen verwirrt. Oh, was ist das denn hier? Habe ich ihr kurz erklärt, hey, ich mache einen Podcast und ich würde gerne vielleicht ältere Bücher oder unbekanntere Bücher von ihnen vorlesen. Und das fand sie dann gleich ganz, ganz spannend. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie mir antwortet. Das wäre schön. Ritter Tränk darf ich natürlich nicht vorlesen, weil es davon schon Audiobücher gibt. Oder Hörspiele, glaube ich sogar. Meine Kinder haben die. Habe ich da schon mal zugehört. Ich lese die ja immer selber vor. Naja, zumindest gibt es davon schon Hörbearbeitungen. Deswegen hat wohl der Verlag, ich glaube es ist der Carlsen Verlag, ich weiß es gar nicht so genau, hat dann wahrscheinlich auch die Audiorechte an diesen Werken. Insofern werde ich die wohl nicht vorlesen dürfen. Na, da könnt ihr aber einfach mal die CD kaufen. Kann man bestimmt auch gut zu einschlafen. Also meine Kinder schlafen dazu gut ein. Ja, das waren unsere zwei Ausflüge zum Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Und jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Denn am Samstagabend, als dann die Kinder im Bett waren und meine Frau noch im Zug nach Hause, da hatte ich ja hier quasi sturmfrei. Und was macht ein Nerd oder ein Geek oder was bin ich? Keine Ahnung. Wenn er allein zu Hause ist und ungestört einen ganzen Samstagabend für sich hat. Na, ich setze mich nicht vor den Fernseher und gucke Fernsehen, sondern ich habe etwas gemacht, was ich mir schon lange vorgenommen habe, nämlich endlich mal wieder programmieren. Ich war ja früher Programmierer und hatte ja auch in letzter Zeit immer mal wieder die Idee, eine App zu bauen, so eine Single-Purpose-App für den Einschlafen-Podcast. Habe dann schnell festgestellt, dass das eine Nummer zu groß ist, das Projekt, um das mal eben zu machen. Weil ich einfach gar nicht so viel Zeit habe, um zu programmieren. Aber jetzt hatte ich letztens eine Idee, was ich mal machen könnte. Und das habe ich dann am Samstagabend gemacht. Und zwar geht es um Folgendes. Ich benutze zwei Dinge, die ich zum Podcasten brauche, beziehungsweise die mir dabei helfen. Und zwar einmal ist das Auphonic. Auphonic ist ein Dienst im Internet, wo man Audiodateien hochladen kann oder sagen kann, wo diese Audiodateien sind. Auphonic holt sich die dann, macht damit ganz viele tolle Sachen. Zum Beispiel die Lautstärke gleichmäßig oder irgendwie Rauschen weg und ein bisschen Kompression, sodass es alles gut klingt. Audio-Postproduktion heißt das. Macht außerdem noch ganz viele schöne Sachen mit der erstellten Audiodatei, zum Beispiel Metadaten hinzufügen, so Titel und Beschreibung und Bildchen und so, Kapitelmarken reinbasteln und so, und lädt diese Audiodateien dann in beliebigen Formaten, die man so konfigurieren kann, an einer beliebigen Stelle ab. Ich habe da meinen Webserver eingerichtet. Per FTP werden dann die fertigen Audiodateien mit Metainformationen auf den FTP-Server geladen, von dem ihr sie dann runterladet, wenn ihr sie anhört. So. Das ist also sehr praktisch. Am besten gefällt mir dabei, dass ich mir bei Auphonic so ein Preset anlegen kann. So eine Voreinstellung, immer wenn ich eine Einschlafen-Podcast-Episode fertig aufgenommen habe, dann mache ich hier nur noch eben das Intro dran, die Gitarre, und dann lade ich das hoch zu Auphonic, und da muss ich dann nur noch die sich verändernden Metadaten eingeben. Also das Bild ist schon drin, EP steht auch schon vorne am Titel, und dann gebe ich nur noch den Titel ein und dann gebe ich noch einen Untertitel und eine Beschreibung ein, und dann ist schon alles fertig. Die Kapitelmarken bekomme ich ja mittlerweile freundlicherweise von den Shownotern schon geliefert. Also es gibt ja Leute, die hier live zuhören beim Podcast aufnehmen, davon gibt es ein paar, und ein ganz paar von denen sind so lieb und schreiben einfach mit, was ich hier so erzähle. Und das machen die in einem Format, das es dann hinterher erlaubt, mit einem bestimmten Parser, den der Simon geschrieben hat. Vielen Dank, lieber Simon, und vielen Dank, liebe Shownotes-Schreiber, dahinterher Kapitelmarken rauszurendern. Und dann kommt da so eine Datei bei raus, die ich dann bei Auphonic hochladen kann und sagen kann, hier, das sind die Kapitelmarken, mach damit das Richtige. Also ich muss da gar nichts machen, außer eine Sache irgendwo runterladen und dann bei Auphonic hochladen. Ja, das ist Auphonic. Habe ich irgendwas vergessen zu erklären? Also es ist natürlich noch eine ganze Menge Ecke komplizierter und komplexer. Man kann damit ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Ein Beispiel vielleicht noch: Auphonic erstellt aus dieser Audiodatei, die ich hochlade, und dem Bild, das da in dem Preset ist, automatisch einen YouTube-Film und veröffentlicht den auch automatisch dann auf YouTube in meinem Namen. Und deswegen gibt es jetzt diesen Einschlafen-Podcast-Channel, wo alle Episoden des Einschlafen-Podcasts auch als YouTube-Film, halt mit so einem Still-Image, also einem festen Bild, eben genau dem Einschlafen-Podcast-Logo, wird da veröffentlicht. Da gibt es auch schon ein paar Abonnenten. Übrigens, hallo an dieser Stelle mal an meine YouTube-Abonnenten. Freut mich, dass ihr auch zuhört auf diesem Wege. Nicht jeder möchte einen Podcatcher installieren oder möchte über die Webseite hören. Einige Leute benutzen halt ganz gerne YouTube anscheinend. Na, soll man da eben auch einschlafen können. Ja, sogar in YouTube werden dann in dem Bild auch diese Kapitelmarken angezeigt als Sprungmarken. Die sind allerdings ein bisschen versteckt, und zwar, wenn ihr gerade auf YouTube seid und den Podcast dort hört, anguckt, dann ist unten rechts sind so kleine Symbole, und das eine davon ist so ein Kasten mit Strichen drin, soll wohl aussehen wie ein Menü, und wenn man da draufklickt, dann sieht man die Kapitelmarken und kann dann da die einzelnen Kapitel anspringen, die halt die Shownotes-Schreiber geschrieben haben. Das finde ich total cool. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den automatisch als Textdatei sich anzugucken. Also YouTube versucht dann per Spracherkennung quasi ein komplettes Transkript zu erstellen. Das ist aber weit davon entfernt, so gut zu sein wie das, was die Shownotes da machen. Ja. Das ist Auphonic. So. Und wenn Auphonic fertig ist mit seiner Arbeit, dann liegen die Dateien, also das MP3 und AAC und Opus und diese Kapitelmarken nochmal in einer separaten Datei und so, liegen dann alle auf dem Server, auf dem FTP-Server, der auch ein Webserver ist. Und ihr könnt euch den runterladen, aber erst, wenn ich dann diesen Podcast auch veröffentlicht habe. Und das ist das andere Produkt, was ich da einsetze, und zwar ein WordPress mit einem Plugin, das heißt Podlove Publisher. Das ist ein Open-Source-Projekt, was entwickelt wird von Erik Teubert mit Tim Pritlove zusammen in diesem Podlove-Projekt. Und der Simon Waldherr, der diesen Parser geschrieben hat für die Shownotes, der ist da auch schon fleißig mit eingestiegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zu dem Publisher gibt es auch nochmal ein weiteres Projekt, das heißt Podlove Web Player. Der wird entwickelt von Gerrit van Aken. Genau, das war der Name. Und zusammen ist das halt so ein Paket, das installiert man sich in seinem WordPress und dann hat man es relativ einfach und komfortabel, Podcasts zu veröffentlichen. Ja, dann gibt man da so einen Kürzel ein, einen Slug nennt sich das. Bei mir ist das immer EP und dann die Episodennummer. Und dann erkennt der Publisher selbst, wo diese ganzen Mediendateien liegen. Da habe ich einmal die URL eingegeben, die Basis-URL, wo halt diese Mediendateien liegen und dann holt er sich die da ab. Aber ich muss nochmal dann den Titel eingeben und die Beschreibung und den Untertitel und auch die Dauer des Podcasts muss ich auch nochmal von Hand eingeben. Das ist also dann relativ viel Copy und Paste, erst aus den Metadaten, die ich bereits bei Auphonic eingegeben habe und dann nochmal Copy-Paste aus der Ergebnisdatei, aus der Ergebnisseite, die Auphonic mir am Ende anzeigt, wie lang denn jetzt diese Datei geworden ist, die ich da hochgeladen habe. Ja, könnte ich natürlich auch bei mir lokal nachgucken, aber es ist halt manuell da einzugeben. Und das, ich will jetzt nicht sagen, dass das nervt. Eigentlich ist das undankbar, sich irgendwo rüber zu beschweren. Das ist alles kostenlos. Also sogar dieser Auphonic Audio Postproduktionsservice, der mir wahnsinnig viel Zeit spart und extrem praktisch ist, der ist kostenlos. Da spende ich natürlich immer ganz fleißig was von meinem Flattergeld, das ihr mich beflattert. Gehen pro Monat geht ein fester Betrag an Auphonic und für Podlove gibt es jetzt auch die Möglichkeit, Geld zu spenden. Da werde ich jetzt auch einen Dauerauftrag einrichten, damit da ein bisschen die Entwicklung dieser Dienste unterstützt wird. Aber müsste ich gar nicht, also es ist alles kostenlos, deswegen will ich mich auch gar nicht beschweren. Aber dieses doppelte Eingeben von Metadaten, das stört mich halt immer. Das ist irgendwie pro Woche vielleicht 5 Minuten. Das ist nicht wirklich viel Zeit, die dafür raufgeht. Aber wenn ich hier so einen Podcast aufgenommen habe und ich dann hinterher nochmal Copy-Paste machen muss, das ist immer so, keine Lust. Naja, und ich war ja nun mal Programmierer und dann dachte ich mir, eigentlich müsste es doch irgendwie gehen, die da rauszukriegen. Und dann habe ich gesehen, dass Auphonic als weitere Ausgabedatei, also wenn man so eine Auphonic-Produktion macht, dann kann man halt sagen, was da alles rauspurzeln soll hinterher, also MP3 und AAC und hier so eine Chapters-Datei. Da gibt es jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Production-Description-Datei rauszupusten. Das ist dann so ein JSON-Format, also eine Textdatei, wo drin steht, wie halt der Titel und der Untertitel und die Dauer und was nicht noch alles, also alles Mögliche, was das für ein Ursprungsformat war und wie die ganzen Ausgangsformate sind und so weiter und so fort, steht da alles drin. Im Wesentlichen interessiere ich mich nur für 4 Sachen, die da drin steht, aber die stehen ja drin. Und das ist also genau die Information, die ich in WordPress, in dem Podlove Publisher brauche, damit ich nicht Copy-Paste machen muss. Nun, dann dachte ich, das ist klein genug. Vielleicht ist das besser, als wenn ich eine App versuche zu programmieren, dass ich mich ein bisschen daran wage. Also wollte ich in diesem Podlove Publisher ein kleines Modul schreiben, um diese JSON-Datei auszulesen. Kann ja nicht so schwer sein, habe ich mir gedacht. Und tatsächlich ist es überhaupt nicht schwer, so eine JSON-Datei auszulesen und dann in die entsprechenden Eingabefelder auf dieser Podcast-Edit oder neue Podcast-Anlegen-Seite zu machen. Was aber durchaus schwer ist oder was mich am meisten Zeit gekostet hat, ist herauszufinden, wie man so ein WordPress-Plugin schreibt. Also das Podlove Publisher Dingsbums ist ja ein WordPress-Plugin, ist aber selber nochmal modular aufgebaut. Das heißt, man kann da ein Modul für das Plugin schreiben. Und das wollte ich dann natürlich machen, weil das ist dann irgendwie softwaretechnisch sauber und ich kann das zusätzlich zu dem Publisher installieren, auch wenn der Erik sich entscheidet, das nicht mit in den Publisher reinzunehmen oder was auch immer. So, es ist dann halt schön modular. So. Randnotiz, der Erik hat mir schon gesagt, vielleicht nimmt er das einfach mit rüber in den Publisher, was ich da gebaut habe, wenn ich fertig bin, weil er das schon ganz gut fand, was ich da gemacht habe. Da war ich ganz stolz. Ich kann es noch ein bisschen. Ja, genau. Aber die, also diese ganze WordPress-API, das war schon irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Aber mit viel Copy-Paste aus anderen Source-Code-Dateien, beziehungsweise einfach lernen von, wie hat es denn der Erik gemacht und wie haben es denn die anderen alle gemacht und lesen von Dokumentation, habe ich dann hingekriegt, auf der Seite in WordPress, wo man so einen neuen Podcast anlegt, einen kleinen Button hinzulegen und wenn man den drückt, dann wird diese JSON-Datei ausgelesen und die entsprechenden Formularfelder werden gefüllt. Das hat funktioniert, da war ich ganz froh, als es dann am Samstagabend um 12, halb eins dann irgendwann ging. Da habe ich also so 3,5 Stunden habe ich daran gesessen, WordPress API zu lernen. Fand ich eigentlich ganz gut so an einem Abend. Ich habe die Arbeitsumgebung hatte ich mir vorher schon eingerichtet. Da habe ich jetzt heute noch was gelernt. Meine Güte, ich habe tatsächlich hier zu Hause auf meinem Rechner, das ist ein Windows-Rechner. Windows ist aber irgendwie doof zum Entwickeln, also habe ich da so eine VirtualBox, eine virtuelle Maschine mit Linux drauf installiert. Die war da schon. Und da habe ich mir dann am Samstag Vormittag das kurz angeworfen, damit ich da so einen LAMP-Stack habe, also zu Linux noch ein Apache dazu und MySQL und PHP. Das brauchte ich für WordPress. Und dann musste ich dann WordPress installieren und den Source-Code von Podlove, den hatte ich schon mal geklont. Git, von GitHub geklont. Also da die Arbeitsumgebung war schon startklar. Heute habe ich gesehen, es gibt, und da habe ich mich auch geärgert, weil eigentlich wusste ich das schon, Vagrant, das ist ein System, das genau solche Sachen, so virtuelle Maschinen mit Entwicklungsumgebung automatisch aufsetzen kann. Und da gibt es schon Vagrant-Files, also so Beschreibungsdateien für dieses System, die genau das, ein Linux-Rechner mit Apache, MySQL, PHP und WordPress und einer Portweiterleitung vom Host auf den Client und so, alles automatisch einrichtet. Das heißt, ich hätte einfach mir so einen Vagrant-File holen müssen, einmal auf Vagrant up drücken und dann geht's ab. Hätte ich die Entwicklungsumgebung schon gehabt. Hätte ich eigentlich wissen können, weil die Entwickler bei Xing und auch die Entwickler bei Bigpoint, die arbeiten mit Vagrant, um ihre Entwicklungsumgebung aufzusetzen. Also der Begriff war mir schon bekannt. Ich habe es halt selber nur noch nie benutzt, weil ich halt, wie gesagt, kein Entwickler mehr bin. Naja, also wenn ihr WordPress entwickeln wollt oder Podlove entwickeln wollt, dann benutzt Vagrant. Das ist total cool. Hätte ich auch machen sollen. Naja, am Sonntagmorgen ist mir dann aufgefallen, eigentlich ist es nicht so schön, dass ich das in PHP gebaut habe, weil dazu ist die Voraussetzung, dass die, dass der Slug, also diese Episode, schon gespeichert ist. Also wenn ihr mir jetzt nicht mehr folgen könnt übrigens, dann hoffe ich, dass ihr schön schlaft. Aber vielleicht sind ein paar Entwickler hier mit dabei. Also der Simon hört ja zufällig gerade zu, habe ich gerade gesehen. Vielleicht interessiert ihn das. Ist also nur für dich jetzt hier, Simon. Eine Private Information in einem Public Podcast. Also der Trick, irgendwie das in PHP zu machen, war, ich musste dann den Slug auslesen und dazu musste die Episode schon gespeichert sein. Und das fand ich doof. Ich hätte gerne das dynamisch gehabt, während ich quasi bei einer neuen Episode den Slug eingebe und dann das Eingabefeld verlasse, dass dann per Ajax die anderen Felder gesetzt werden. Das geht aber nicht per PHP, weil die Serverseite in dem Moment ja noch gar nicht weiß, wie der Slug ist. Also habe ich das Ganze nochmal neu gebaut in JavaScript am Sonntagabend. Und das war auch nochmal eine Herausforderung, weil ich dann rausfinden musste, wie kriege ich denn JavaScript auf so eine Admin-Seite und kann dann da auch noch jQuery benutzen. Weil WordPress, wie ich dann gelernt habe, so dass jQuery in einem No-Conflict-Modus ausführt und ich dann irgendwie noch Tricks verwenden musste, um jQuery, das ist so eine Bibliothek, JavaScript-Bibliothek, zu verwenden. Puh, ich sag's euch, das war ganz schön kompliziert. Ja. Aber um jetzt mal zu dem Ergebnis zu kommen, und vielleicht setze ich hier eine Kapitelmarke hin, damit die Leute, die sich für diese ganze Entwicklungsthematik nicht interessieren, hier vorspringen können. Wenn ihr einen Podcast macht und Auphonic und Podlove benutzt, was ich euch dringend empfehle, zwei ganz tolle Sachen, dann könnt ihr euch das Copy-Paste der Metadaten sparen, indem ihr in Auphonic bei eurer Produktion am besten gleich im Preset sagt, liebes Auphonic, bitte puste mir auch die Produktionsbeschreibung mit an den Ort meiner Wahl. Und dann in Podlove dieses Modul aktiviert, das ich dann zur Verfügung stellen werde, auf irgendeine Art und Weise. Dann braucht ihr nämlich, wenn ihr einen neuen Podcast veröffentlicht wollt, nur noch den Slug einzugeben. Also in diesem Fall EP0225. Und wenn ich das gemacht habe, dann wird automatisch aus dieser Auphonic-Produktionsbeschreibung der Titel, der Untertitel, die Beschreibung und die Dauer des Podcasts ausgelesen und gesetzt. Ja, alles andere ist ja eh schon automatisch da. Ja. Das nimmt einem so ein bisschen was ab. Für mich war es eine nette Fingerübung, zu gucken, ob ich noch programmieren kann. Und es ist auch meine Art, dem Ganzen, was da passiert, diese Open-Source-Entwicklung, meinen Respekt zu zollen. Ich finde es total super, wie sich die Leute da bereit erklären, Großteil ihrer Freizeit oder jetzt neuerdings hat Tim ja auch ein bisschen Budget, das er da verteilen kann, was ich auch unterstütze, wo ich mich ja auch beteilige. Aber ich finde es auch einfach nett, ich kann halt programmieren und ich steuere dann halt nicht nur Geld bei, sondern auch noch ein bisschen Code, um eben auch Danke zu sagen für das, was die da bereitstellen. Denn auch wenn hier steht irgendwie, dass der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, ganz allein mache ich das ja schon lange nicht mehr. Ne? Also das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion quasi von euch allen, die ihr mir das Geld zusammengeflattert habt, damit ich dieses Mikrofon benutzen kann, von dem Simon, der diesen Parser geschrieben hat, von Evita und den anderen, die gerade alle Shownotes schreiben, von Tim, der das Podlove-Projekt ankurbelt und Erik, der da den Publisher schreibt und Gerrit, der den Player schreibt und den WordPress-Entwicklern und allen möglichen. Also es ist ja nicht so, dass ich das jetzt ganz alleine alles mache, sondern das ist, ich benutze so viele Sachen und ich kriege so viel Unterstützung, dass man eigentlich gar nicht sagen kann, dass ich das irgendwie alleine sei. Es gibt so viele Leute hinter den Kulissen, die mich dabei unterstützen, die mal mehr, mal weniger sichtbar sind. Da kann man einfach nur Danke sagen und versuchen, zurückzugeben, was man kann. Ja. Und ich glaube, weil die wenigsten Leute, die diesen Podcast unterstützen, auch den Einschlafen-Podcast hören zum Einschlafen, kann ich ja auch mal ein bisschen Code rausrücken. Ja, das war das Thema Podlove-Entwicklung. Fertig bin ich übrigens noch nicht mit diesem Modul. Ich habe es jetzt zwar einmal in PHP und einmal in JavaScript geschrieben. Ich habe jetzt allerdings heute, als ich das Modul dann bei den Pub-Kameraden in den Live-Betrieb genommen habe, gemerkt, dass das mit Ajax natürlich nur dann funktioniert, wenn diese JSON-Datei auch auf dem gleichen Server liegt, also die unter der gleichen Domain verfügbar ist wie das WordPress selbst. Das ist bei mir nicht der Fall, weil ich für das Ausliefern meiner MP3s und AACs und der ganzen Mediendateien einen anderen Server habe, als den, auf dem meine WordPresses laufen. Ich habe ja irgendwie schon drei Podcasts, die ich selber betreibe. Das sind jeweils einzelne WordPress-Installationen in einem Host Europe-Server. Dieser Host Europe-Server ist aber erstens voll. Also da ist kein Speicherplatz mehr drauf und zweitens zu langsam, um den Ansturm zu bewältigen, wenn alle Leute montags abends einschlafen wollen. Deshalb hat noch jemand, der hinter den Kulissen steht und mich unterstützt, nämlich der Falk, mir gesagt, hey, ich habe da noch einen privaten Server rumstehen, also einen echten Server, nicht so einen virtuellen Kram. Da ist noch ganz viel Bandbreite frei. Und hey, ich liefere dir gerne deine Dateien aus. Den hat er mit irgendwie noch drei anderen Leuten und die haben alle keinen Traffic. Und den Traffic, den der Einschlafen-Podcast und meine anderen Podcasts erzeugen, das stecken die locker weg. Und die Mediendateien werden also von dem ausgeliefert. Was dazu führt, dass das per JavaScript, also per Ajax, nicht funktioniert, weil man darf per Ajax keine Dateien abrufen von einer anderen Domain als der, von der die Seite gerade kommt. Da gibt es auch nochmal einen Trick dazu, den hat der Erik mir heute verraten. Und zwar macht man den Ajax-Call eben dann doch an das WordPress und das WordPress macht dann per PHP den Aufruf auf die andere Domain. So kann man das dann umgehen. Das werde ich nochmal nachrüsten, wenn ich dann damit fertig bin. Wann auch immer ich dazu komme, wahrscheinlich nächstes Wochenende oder so. Ah, nächstes Wochenende ist Ostern. Ich glaube nicht, dass ich da eine ruhige Stunde finde. Muss ich wahrscheinlich nachts machen. Egal, irgendwann werde ich es machen. Und dann werde ich es euch zur Verfügung stellen, weil dann kann man es benutzen. Also man kann es jetzt schon benutzen. Ihr findet das bei GitHub. Mein Benutzername dort ist Tobi Bayer. Wie überraschend, ich als Klarnamen-Fetischist verwende auch da meinen ganz normalen Namen. Tobi mit Y, Bayer mit AI. So findet ihr mich da. Tja. So, jetzt habe ich euch aber genug voll gequatscht. Jetzt gibt es endlich was zum Einschlafen auf die Ohren. Ne? Hier. Der Nils, der Holgersson. Wo sind wir denn? Auf Seite 518, Kapitel XXXIV. 34. In Uppsala. So heißt es. Ich trinke nochmal einen Schluck, damit ich nicht so viel schlucken muss. Und, bevor ich euch vorlese, muss ich mich noch wieder für ein Geschenk bedanken. Sorry. Ja, jetzt habe ich euch hier Nils Holgersson versprochen. Und dann ist es doch nicht Nils Holgersson. Nee, ich habe was geschenkt gekriegt. Schon vor 2 Wochen oder so. Und da habe ich mich noch nicht viel bedankt, weil ich erst eine genauere Beschreibung hinkriegen wollte. Allerdings habe ich die jetzt auch gerade nicht parat. Also es handelt sich um Kaffee. Eine Hörerin von mir hat eine Kaffeerösterei. Und als sie gehört hat, dass ich mich für einen guten Kaffee interessiere, hat sie sich gedacht, dem schicke ich doch mal ein paar Kaffeeproben. Und nicht nur Proben, sondern drei kleine Beutel mit leckeren Kaffeebohnen hat sie mir geschickt. Das ist total lieb. Vielen Dank dafür. Kaffee Chili heißt die Brennerei oder Chili Kaffee. Ja, und das ist das Problem. Jetzt habe ich hier gerade mich dann doch schlecht vorbereitet und den Kaffee nicht hier. Das heißt, den Namen muss ich euch nachliefern von dieser Kaffeerösterei, um da aller Ehre teilzuhaben. Das ist tatsächlich sehr, sehr leckerer Kaffee. Und der wohl teilweise auch mit Chili-Pulver versetzt ist. Allerdings muss ich gestehen, ich schmecke das nicht. Ich habe da keinen Chili-Catch, Talisker Chili-Catch oder was auch immer feststellen können. Irgendwie kommt der Chili-Geschmack nicht so wirklich durch. Vielleicht habe ich es auch irgendwie falsch aufgebrüht. Ich habe meine Espresso-Kanne und einen Handaufguss probiert und in beiden Fällen habe ich keinen Chili wahrgenommen. Aber er ist sehr, sehr lecker, der Kaffee. Also vielen Dank für den Kaffee. Und den Namen der Rösterei, den liefere ich nach. Ja, so, jetzt aber. Kapitel 34 in Uppsala. Augen zu und zugehört. Der Student. Donnerstag, 5. Mai. Zu der Zeit, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen durch das Land reiste, war in Uppsala ein prächtiger junger Student. Er wohnte in einer kleinen Dachkammer und war so sparsam, dass die Leute sagten, er lebe von fast gar nichts. Seine Studien betrieb er mit Luft und Liebe, so dass er schneller damit fertig wurde als irgendeiner von den anderen. Aber deswegen war er durchaus kein Bücherwurm oder Duckmäuser. Er konnte sehr wohl mit den Kameraden lustig sein. Er war gerade so, wie ein Student sein soll. Er hatte keine Fehler, wenn man es nicht etwa einen Fehler nennen will, dass er infolge all seines Glücks ein wenig verwöhnt war. Aber das kann dem Besten passieren. Das Glück ist nicht so leicht zu ertragen, namentlich nicht in der Jugend. In einer Morgenstunde, gerade als der Student erwacht war, lag er da und dachte darüber nach, wie gut er es doch habe. Alle Menschen haben mich gern, Kameraden wie auch Lehrer, sagte er zu sich selbst. Und so vorzüglich, wie es mir mit meinem Studium gegangen ist, heute soll ich zum letzten Mal zum Tentamen? Zum was? Tentamen? Und dann bin ich halb fertig. Was ist denn ein Tentamen? Ist das sowas wie ein Examen vielleicht? Keine Ahnung. Und wenn ich noch rechtzeitig fertig werde, so bekomme ich eine Stellung mit gutem Gehalt. Es ist merkwürdig, was für ein Glück ich gehabt habe. Aber ich tue ja auch meine Pflicht. Da ist es ja ganz natürlich, dass es mir gut geht. Die Studenten in Uppsala sitzen nicht zusammen in Schulstuben und lernen wie Schulkinder. Sie sitzen jeder für sich in seinem Zimmer und studieren. Wenn sie mit einem Fach fertig sind, gehen sie zu ihren Professoren und werden in dem ganzen Fach auf einmal überhört. So eine Überhörung heißt ein Tentamen. Aha, und das, zu dem der Student an diesem Tage gehen sollte, war gerade das letzte und allerschwerste. So schnell werden einem Fragen beantwortet. Sobald er sich angekleidet und Kaffee getrunken hatte, setzte er sich an seinen Schreibtisch, um einen letzten Blick in seine Bücher zu werfen. »Ich glaube eigentlich, es ist ganz überflüssig, so gut wie ich vorbereitet bin«, dachte der Student. »Aber es wird wohl am besten sein, wenn ich so lange wie möglich büffle, dann brauche ich mir wenigstens keine Vorwürfe zu machen.« Er hatte kaum einen Augenblick gelesen, als es an seine Tür pochte und ein Student mit einem dicken Buch unterm Arm bei ihm eintrat. Es war dies ein Student von ganz anderer Art wie der, der dort am Schreibtisch saß. Er war verschämt und schüchtern und sah abgearbeitet und ärmlich aus. Es war einer von denen, die sich auf Bücher verstehen, aber auch auf nichts weiter. Es hieß, dass er sehr gelehrt sei, aber er war so scheu und ängstlich, dass er sich nie zu einem Tentamen hatte entschließen können. Alle glaubten, er werde ewiger Student werden, ein Jahr nach dem anderen in Uppsala bleiben und studieren und studieren, aber es aber nie zu etwas bringen. Er kam nun, um den Kameraden zu bitten, ein Buch zu lesen, das er geschrieben hatte. Es war nicht gedruckt, sondern nur mit der Hand geschrieben. »Du würdest mir einen großen Gefallen tun«, sagte er, »wenn du dir dies hier ein wenig ansehen und mir sagen wolltest, ob es taugt.« Der Student, dem das Glück stets lächelte, dachte bei sich, »ist es nicht, wie ich vorhin sagte, dass mich alle gern haben? Hier kommt nun dieser Sonderling, der sich nicht hat überwinden können, seine Arbeit irgendjemand zu zeigen, und bittet mich, sie zu beurteilen.« Er versprach, die Handschrift so schnell wie möglich zu lesen, und der andere legte das Buch auf den Schreibtisch neben ihn. »Du musst gut Acht darauf geben«, sagte er. »Ich habe 5 Jahre daran gearbeitet, und wenn es abhanden käme, kann ich es nicht noch einmal machen.« »Solange es bei mir ist, wird ihm nichts zustoßen«, sagte der Student. Und dann ging der andere. Der Student nahm das dicke Buch zur Hand. »Ich möchte doch wissen, was der da zusammengeschmiert hat«, sagte er. »Ach so, die Geschichte der Stadt Uppsala, das klingt ja gar nicht übel.« Nun liebte dieser Student Uppsala über alle anderen Städte und er war neugierig zu lesen, was der alte Student über die Stadt geschrieben hatte. »Wenn ich mir die Sache recht überlege, kann ich seine Geschichte ebenso gut jetzt gleich lesen«, murmelte er. »Es hat ja doch keinen Zweck, hier noch im letzten Augenblick zu sitzen und zu büffeln. Deswegen geht es auch nicht besser, wenn man zum Professor kommt.« Der Student las und erhob die Augen nicht von den Blättern, bis er zum letzten gekommen war. Als er geendet hatte, war er sehr vergnügt. »Das muss ich sagen, dies ist ja eine ganz kolossale Gelehrsamkeit«, sagte er. »Wenn dieses Buch erscheint, ist sein Glück gemacht. Wie ich mich darauf freue, ihm zu erzählen, wie gut sein Buch ist.« Er sammelte alle die losen Blätter zusammen, aus denen die Handschrift bestand, und legte sie auf dem Tisch zurecht. Während er damit beschäftigt war, hörte er die Uhr schlagen. »Nun wird es wohl Zeit, dass ich zum Professor gehe«, sagte er und beeilte sich, seinen schwarzen Anzug zu holen, der in einer Kammer oben auf dem Boden hing. aber wie es so oft zu gehen pflegt, wenn man es eilig hat, waren Schloss und Schlüssel neckisch und es währte eine geraume Zeit, bis er zurückkam. Als er in die Tür kam, stieß er einen Schrei aus. In der Eile hatte er die Tür offen stehen lassen, als er ging, und das Fenster, an dem der Schreibtisch stand, war auch offen. Es war der Zug entstanden, und nun sah der Student die losen Blätter der Handschrift zum Fenster hinauswirbeln. Mit einem Satz war er am Schreibtisch und legte die Hand auf die Papiere, aber da waren nicht mehr viele zu retten. Nur 10 oder 12 Blätter lagen noch da. All das andere tanzte mit dem Wind über Höfe und Dächer hin. Der Student lehnte sich zum Fenster hinaus und sah den Papieren nach. Auf dem Dach vor dem Mansardenfenster saß ein schwarzer Vogel und sah ihn mit höhnischer Überlegenheit an. »Ist das nicht ein Rabe?« dachte der Student. »Man sagt ja, dass Raben Unglück verkünden.« Er sah, dass noch einige von den Papieren ringsumher auf den Dächern lagen, und er hätte sicher einen Teil des Verlorenen retten können, wenn er nicht an sein Tentamen hätte denken müssen. Aber er fand, dass er vor allen Dingen an seine eigenen Angelegenheiten denken müsse. »Es handelt sich ja um meine ganze Zukunft«, dachte er. Er kleidete sich schnell an und ging zu dem Professor. Während der ganzen Zeit beschäftigten sich seine Gedanken mit der verlorenen Handschrift. »Das ist eine schlimme Geschichte«, dachte er. »Es war geradezu ein Unglück, dass ich es so eilig hatte.« Der Professor begann mit dem Überhören, aber der Student konnte seine Gedanken nicht von der Handschrift losreißen. »Was sagte doch der arme Bursche?« dachte er. »Sagte er nicht, dass er 5 Jahre an dem Buch gearbeitet habe und nicht die Kraft besitze, es noch einmal zu schreiben? Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehmen soll, um ihm zu erzählen, dass sie weg ist.« Er war so von den Geschehenen in Anspruch genommen und so unglücklich darüber, dass er seine Gedanken nicht zu sammeln vermochte. Alle seine Kenntnisse waren wie weggeblasen. Er hörte nicht, wonach ihn der Professor fragte, und ahnte nicht, was er selbst antwortete. Der Professor war ganz entsetzt über eine solche Unwissenheit und konnte nicht anders, als ihn durchfallen lassen. Als der Student wieder auf die Straße hinauskam, war er sehr unglücklich. »Jetzt habe ich meine Anstellung verscherzt«, dachte er, »und daran ist der alte Bursche schuld. Warum musste er auch gerade heute mit seiner Handschrift kommen? Aber so geht es, wenn man gefällig ist.« Im selben Augenblick sah der Student den, an den er eben dachte, auf sich zukommen. Er wollte ihm nicht erzählen, dass die Handschrift verloren war, ehe er den Versuch gemacht hatte, sie wieder zu erlangen. Deswegen machte er Miene, an ihm vorüberzugehen, ohne etwas zu sagen. Aber der andere ging da so bekümmert und unruhig und dachte an nichts weiter, als was der Student über sein Buch sagen werde. Und als er ihn mit einem unfreundlichen Nicken vorübereilen sah, wurde er grenzenlos bange. Er packte den Studenten beim Arm und fragte, ob er schon ein wenig in dem Buch gelesen habe. »Ich bin zum Tentamen gewesen«, sagte der Student und wollte schnell weitergehen. Aber der andere glaubte, dass er ihn meiden wolle, um ihm nicht sagen zu müssen, dass ihm das Buch nicht gefalle. Er hatte ein Gefühl, als wenn ihm das Herz brechen solle bei dem Gedanken, dass das Werk, an dem er 5 Jahre lang gearbeitet hatte, nichts taugte, und in seinem großen Schmerz sagte er zu dem Studenten, »Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Wenn das Buch nichts taugt, will ich es nicht mehr sehen. Lies es so schnell du kannst und sage mir, was du darüber denkst. Taugt es aber nicht, so kannst du es gern verbrennen. Dann will ich es nicht mehr sehen.« Er ging schnell seiner Wege. Der Student sah ihm nach, als wolle er ihn zurückrufen, besann sich aber und ging nach Hause. Dort beeilte er sich, seine Werktagskleider anzuziehen und lief dann hinaus, um nach der Handschrift zu suchen. Er suchte in den Straßen, auf den Plätzen und in den Anlagen. Er ging in die Höfe, ja, er wanderte sogar ganz aufs Land hinaus, aber er fand nicht ein einziges Blatt. Als er ein paar Stunden herumgelaufen war, wurde er so hungrig, dass er Verlangen nach Mittagessen empfand. Aber da, wo er zu Mittag zu essen pflegte, traf er den alten Studenten wieder, der ihm gleich entgegenkam, um etwas über das Buch zu hören. »Ich komme heute Abend zu dir, um mit dir zu reden«, sagte der Student ziemlich abweisend. Er wollte nicht eingestehen, dass die Arbeit weg war, ehe er ganz sicher war, dass sie nicht wieder zu finden sei. Der andere wurde ganz blass. »Vergiss nur ja nicht, dass du es vernichten sollst, wenn es nicht taugt«, sagte er und ging seiner Wege und war nun ganz sicher, dass das Buch dem Studenten nicht gefallen habe. Der Student eilte wieder in die Stadt hinaus und suchte unermüdlich, bis es dunkel wurde, ohne aber das Geringste zu finden. Auf dem Heimwege begegnete er ein paar Kameraden. »Wo hast du dich herumgetrieben, da du nicht zum Frühlingsfest gekommen bist?« »Ach, ist heute Frühlingsfest gewesen?« sagte der Student. »Das hatte ich ganz vergessen.« Während er dastand und mit den Kameraden sprach, kam ein junges Mädchen, das er gern hatte, vorüber. Sie sah ihn nicht an, sondern sprach mit einem anderen Studenten, dem sie unendlich freundlich zulächelte. Da entsann sich der Student, dass er sie gebeten hatte, zum Frühlingsfest zu kommen, damit er sie dort treffen könne. Und nun war er selber nicht gekommen. Was musste sie doch von ihm denken? Er fühlte einen Stich in seinem Herzen und wollte ihr nacheilen. Aber da sagte der eine von seinen Freunden, »Mit Steenberg, dem ewigen Studenten, steht es offenbar sehr schlecht. Er ist heute Abend krank geworden.« »Es ist doch wohl nichts Gefährliches?« fragte der Student schnell. »Es ist etwas mit dem Herzen. Es war ein schlimmer Unfall, den er hatte, und der kann sich jeden Augenblick wiederholen. Der Doktor, nicht Unfall, sondern Anfall, der Doktor meinte, dass er irgendeinen Kummer hat, der ihn bedrückt. Es kann nur besser werden, wenn dieser Kummer von ihm genommen wird.« Kurz darauf trat der Student in das Zimmer des ewigen Studenten. Er lag bleich und matt in seinem Bett und war noch kaum wieder bei Besinnung nach dem schlimmen Anfall. »Ich komme, um mit dir über dein Buch zu reden«, sagte der Student. »Es ist eine vorzügliche Arbeit, kann ich dir sagen. Ich habe selten etwas so Gutes gelesen.« Der ewige Student richtete sich im Bett auf und starrte den Studenten an. »Warum warst du denn heute Nachmittag so sonderbar?« »Ich war schlechter Laune, weil ich durchs Tentamen gefallen bin. Ich ahnte nicht, dass du dir so viel aus meiner Meinung machst. Ich habe so viel Freude von deinem Buch gehabt.« Der Kranke sah ihn forschend an, und es wurde ihm mehr und mehr klar, dass ihm der Student etwas verbergen wollte. »Das sagst du nur, weil du gehört hast, dass ich krank bin. Nun willst du mich trösten.« »Keineswegs. Es ist eine ausgezeichnete Arbeit. Das versichere ich dich, steht da. Ich hätte wohl eher dir gesagt. Hast du sie wirklich nicht vernichtet, wie ich dich bat? Ich bin doch nicht verrückt. So hole sie. Zeige mir, dass du sie nicht vernichtet hast. Dann will ich dir glauben«, sagte der Kranke und sank in die Kissen zurück. Er war so schwach und matt, dass der Student glaubte, der Anfall werde sich wiederholen. Es war ein fürchterlicher Augenblick für den Studenten. Er nahm die Hände des Kranken zwischen die seinen. Er erzählte ihm, dass seine Handschrift zum Fenster hinausgeweht sei, und sagte, wie unglücklich er den ganzen Tag gewesen war, weil er ihm einen so großen Schaden zugefügt hatte. Als er schwieg, nahm der Kranke seine Hand und streichelte sie. »Du bist gut gegen mich, wirklich gut. Gib dir aber keine Mühe, Geschichten zu erfinden, um mich zu schonen. Ich verstehe ja, dass du getan hast, wie ich dir sagte. Du hast die Handschrift verbrannt, weil sie nichts taugte, und du willst es nun nicht eingestehen. Du glaubst, ich könne das nicht ertragen.« Der Student versicherte ihm hoch und heilig, dass er die Wahrheit rede, der andere aber beharrte bei seiner Ansicht und wollte ihm nicht glauben. »Könntest du mir die Handschrift zurückgeben, so würde ich dir glauben«, sagte er. Er wurde immer elender, und der Student sah sich schließlich gezwungen, vorzugehen, um seinen Zustand nicht noch zu verschlimmern. Als er zu Hause anlangte, befiel ihn eine solche Schwermut und Müdigkeit, dass er sich kaum aufrecht halten konnte. Er machte Tee und ging dann zu Bett. Während er die Decke über sich zog, dachte er daran, wie glücklich er am Morgen gewesen war. Jetzt war für ihn selber viel in die Brüche gegangen, aber das konnte er ja ertragen. »Das Schlimmste ist, dass ich nie im Leben werde vergessen können, dass ich einen Menschen ins Unglück gebracht habe«, sagte er. Er glaubte, dass er in dieser Nacht kein Auge werde schließen können. Aber wunderbarerweise schlief er ein, sobald er den Kopf auf das Kissen gelegt hatte. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt, die Lampe auszulöschen, die auf dem Nachttisch neben seinem Bette brannte. Ein Einschlafkapitel par excellence. So, ihr Lieben, war heute eine etwas längere Episode. Aber ich musste euch ja unbedingt erzählen, was ich da erlebt habe am Wochenende. Ja, ich hoffe, ihr schlaft jetzt alle schön. Guckt nochmal einmal schnell in den Chat, ob es noch irgendwelche Fragen gab. Zugabe, genau. Nee, lieber nicht. Ja. Keine weiteren Fragen. Alles klar, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Vielleicht hören wir uns am Mittwoch im Realitätsabgleich. Ansonsten, achso, nächste Woche Montag ist Ostermontag. Das ist zwar kein Grund, aber abends ist Fußballspiel St. Pauli gegen Paderborn. Und da bin ich im Stadion. Also gibt es den Einschlafen-Podcast irgendwann anders. Vielleicht am Dienstag oder so. Also, wünsche euch eine schöne Woche. Hab euch alle lieb. Bis dann.